Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind hier zu dritt in der Freisprechanlage und wir sprechen die gefährliche Frage aus, ist es der Hund oder ist es der Halter? Unhöflicherweise stellen wir uns immer zuerst vor, Frau
Gertrud Salm
ist da und Martin Reuter ist da und wir haben die Manuela Zimmermann zu Gast und sie stellt sich vielleicht ganz kurz selber in zwei dürftigen Sätzen vor und wir werden das dann entfalten.
Okay, guten Abend. Manuela Zimmermann, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierverhaltenstherapeutin, arbeite seit 10 Jahren selbstständig und unabhängig und freue mich heute Abend hier sein zu können.
Ach, das war die reizendste Selbstvorstellung, die ich jemals gehört habe. Ich freue mich, da zu sein.
Wir wollten auch schon gerne mal auf den Hund kommen.
Ja, vielleicht gibt es einfach erstmal eine kurze Beschreibung. Was tut man da, wenn man sehr gerne mit Hunden, habe ich gehört, zu tun hat, auch mit anderen Tieren, aber mit denen vielleicht ganz besonders und eben mit ihren sogenannten Besitzern, je nach. Ne? Ja. Was macht man da?
Zu mir kommen Menschen, die Probleme haben, sei es psychischer oder gesundheitlicher Art. Und ich habe mich selber spezialisiert, kann man sagen, auf Hund und Katze. Wobei ich viel lieber mit Hunden arbeite. Sie kommen mir und meiner Persönlichkeit viel, viel näher. Ich kann viel kommunikativer sein. Und wir versuchen eine harmonische und verständnisvolle Beziehung zu erreichen zwischen Hund und Halter, weil psychische Störungen häufig dann auch zu organischen Erkrankungen führen und somit geht eins ins andere, deswegen ganzheitliche Therapie.
Kann man da mal so ein Beispiel nennen, wo die Psychokiste in die Körperkiste, also ich meine, es ist ja ein altes Phänomen, das von Freud beispielsweise war ja Freuds Ansatzpunkt, dass an dieser Grenzlinie zwischen dem Psychischen und dem Somatischen, dass es da eigentlich passiert. Also der Hund ist, was weiß ich, schreit die ganze Zeit oder was wie.
Ein Hund schreit nicht,
und dann,
ein Hund bellt
und jault.
Obwohl es gibt auch den Schmerzschrei. Ja. Der kann sich anhören, oder den Wehleidsschrei, also bei Alleinseinsängsten, das kann sich anhören, als ob ein Kind in der Wohnung zurückgelassen wurde, was jämmerlich schreit.
Also das kann man oft nicht unterscheiden, ne? Was das für eine Art von
Bejammerlich. Es gibt Leute, die hatten also tatsächlich schon die Polizei und den Jugendschutz vor der Tür, anstatt die Tierschutzbehörden.
Ja, also so ein Zusammenhang jetzt zwischen psychischen und körperlichen Erscheinungen.
Also das wäre interessant. Ein Hund, der sehr lange im Stress lebt, und es gibt bestimmte Stressfaktoren, wo man sagt, ist das noch lebenswert, dieses Leben? Wenn ein Hund darüber hinaus lebt und leben muss, weil seine Probleme nicht bearbeitet werden können oder er sie selbst nicht bearbeiten kann, ist es so, dass im Körper ja hormonell einfach auch eine Menge passiert. Zum Beispiel extrem starke Cortisolausschüttung, sein körpereigenes Cortison, was damit natürlich Organschädigungen, insbesondere Leber, Niere und so weiter.
Ist das der Schmerzdämpfer, ja? Das Cortisol, oder?
Ja, ganz genau.
Entzündungshemmer.
Ja, Entzündungshemmer, Schmerzdämpfer. Mhm. Auch Verknüpfungen fürs Gehirn. Also stellen wir uns einfach vor, ein massiver Autounfall, dann wird Cortisol im Körper ausgeschieden, damit die Verknüpfung, zum Beispiel, während der Autounfall war, blühte nebenan die Haselnuss. Immer wenn ich heute eine Haselnuss rieche, kommt in meinem Kopf der schwere Autounfall hervor. Um das zu hemmen, wird Cortisol ausgeschieden.
Mhm. Und wenn das natürlich Schockabsorption ist sowas in der Art.
Richtig, genau.
Ja. Das heißt, für einen Hund ist es ja eigentlich, ist die Frage der artgerechten Haltung, oder? Wenn ich das richtig sehe. Also wo kriegt denn jetzt ein Hund psychische Probleme?
Also was mir immer sehr am Herzen liegt, ist so diese, ich sag mal, Verpäppelung. Wobei Verpäppelung sicherlich nicht ist, das Brötchen zu teilen und den Hund mit ins Bett zu nehmen. Ja, also jedem das Seine.
Ich ahne schon was. Das ist eher so eine Vorstellung von der natürlichen Natur des Tieres oder sowas.
Ja, es
ist so eine falsche Menschenvorstellung von dem, was die Natur des Tieres ist, oder? Kann man das so sagen?
Sicherlich das einmal, aber es gibt einfach auch so dieses, dass man selber Probleme nicht mehr lösen darf, weil der Besitzer immer vorweggreift und besonders fürsorglich ist. Der Ball rutscht unter das Sofa, wo der Hund sicherlich eine Lösung für finden könnte, den Ball selbst da rauszuholen. Und bevor er überhaupt etwas ausprobieren darf, wird der Ball schon rausgeholt. erlernte Hilflosigkeit ist da ein ganz großes Thema. Mhm. Und es nimmt einem die Möglichkeit...
nach Kindererziehung irgendwie.
Arbeite ja sehr viel mit Familien und ich sehe viele Parallelen. Ich habe selbst keine Kinder, mag Kinder unheimlich gerne, gehe sehr gerne mit ihnen um, weil es mir leicht fällt, weil ich viel mit Hunden umgehe, denke ich.
Ja, ich glaube,
also auch ein Rudeltier.
Ja, eigentlich schon, ja.
Also der Hund... der Hund lebt ja in der Familie oder mit einer Person. Oft sind auch alle am Arbeiten. Das heißt, tagsüber ist niemand da. Das ist ja für einen Hund, glaube ich, eine sehr schwierige Situation, allein ohne Rudel zu sein.
Sicherlich. Also in der Natur gibt es das, glaube ich, nicht, dass ein Hund ganz alleine bleibt oder ein Kanide, ein hundeartiges Wesen ganz alleine bleibt. Man sieht immer wieder Babysitter, also rangniedrigere Tiere, meistens Rüden. Die Hündinnen können etwas zickig sein. Lässt man dann bei den Welpen oder bei den Jüngeren zurück, um einfach eine Gruppe stabil oder sicher auch zu halten. Insofern ist das ganz alleine sein sicherlich nicht unbedingt artgerecht. Aber ein Hund gewöhnt sich sehr gut an die Umstände. Er ist in der Evolution so anpassungsfähig, deswegen kann er so nah bei uns leben. Und ein Hund darf nicht zu lang alleine sein.
Mhm. Was wäre so die...
5 Stunden ist ideal. Ja. Es gibt Studien über Stress bei Hunden, zum Beispiel auch zum Thema alleine sein. Und da ist es so, man sagt, ein Hund, der gar nicht alleine ist, ist wirklich zu sehr eingespannt, weil wir Menschen zu aktiv sind. Mhm. Hunde sind Vielschläfer und Langschläfer. Ihr Tag besteht aus Schlafen und nicht aus Bewegung. Und insofern... Hunde, die ständig unter Kommunikation mit den Menschen sind, haben einen höheren Stresslevel wie ein Hund, der 5 Stunden wirklich ruhen darf.
Mhm. Geht's besser, wenn er in Ruhe gelassen wird?
Ja.
Aha.
Das klingt aber nach Katze.
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass Hund und Katze so unterschiedlich sind. Es gibt wunderschöne Studien über Katzen, die will man nur gar nicht haben. Man will die Katze als dieses... besondere Wesen, was seinen eigenen Willen hat. Es gibt Katzendressuren, ich sage bewusst dieses Wort, weil es ja Eingreifen auf das normale Verhalten ist, die exzellent sind. Katzen, die geklickert sind, also besonders bestätigt werden für Leistungen, die im Zirkus zum Beispiel gezeigt werden. Das geht mit Katzen alles auch.
Perserkatzen, ja, habe ich mal
gesehen. Tigerkatzen. Löwenkatzen.
Auch das.
Die werden doch gerne dressiert, oder?
Ja, sehr gerne. Ja. Das ist schon wieder etwas anders.
Also, der Mensch und der Hund lebt zusammen. Wir in der Stadtwohnung vermutlich eher. Für Landbevölkerung sind sie nicht so zuständig. Oder haben sie da überhaupt wer?
Ja. Es hält sich ziemlich die Waage. Inzwischen sind es sehr, sehr viele Menschen, die auch wirklich auf dem Land wohnen, aber ja nicht mehr das klassische Hofleben haben. Also wer sicherlich nicht zu mir kommt, ist der Jäger, der also seinen Arbeitshund hält oder aber auch die klassischen Hofhunde. Das ist selten.
Sehr selten. Ja, das war ja eben das Ideal, was ich gesagt hätte. Also wenn überhaupt, dann würde ich sie alle laufen lassen wollen. Also
du kannst nie einen Hund so eine nicht laufen lassen.
Auf dem Hof, natürlich.
Auf dem Hof kannst du ihn laufen lassen, aber sonst kannst du ihn nicht laufen lassen.
Er darf natürlich nicht wildern, zum Beispiel. Wie erklärt man ihm das denn? Haben Sie schon mal das Problem gehabt, einem Hund das nicht wildern zu erklären?
Des Öfteren.
Ja?
Das ist ein großes Thema.
Ui.
Weil jeder Hund ist ein Jäger, egal welcher Rasse. Mhm. Der eine hat mehr selbstständiges Verhalten, der andere weniger. Das ist sicherlich rassespezifisch. Mhm. Aber insgesamt gesehen jagt jeder Hund. Und wenn es ein Plättchen oder ein Bällchen ist. Mhm. Und die Leute, die zu mir kommen, haben häufig das Problem, unerwünschtes Jagdverhalten. Und man kann einem Hund nicht das Jagen abgewöhnen. Man kann einen Hund nur so weit kontrollieren und in richtige Bahnen lenken.
Ich wollte sagen, die Umlenkung ist doch beim Baby auch immer das Wichtige. Also auf etwas anderes. Also auf diesen Zulp oder diese komischen Felle, die man ihnen dann gibt. Um sie zu zausen, diese Häute.
Hä? Nein? Ach so, du meinst diesen Knochen?
Nee, das ist gar nicht.
Du meinst den komischen Knochen
so,
da.
So Hautfetzen, die man ihnen gibt, damit die sie daran ordentlich rummachen können, als ob sie etwas erlegt hätten oder erjagt hätten.
Ah, ich verstehe.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Also irgendeine Beute zu greifen, ob nun Ochsenziemer zum Kauen oder das Bällchen. Ja, jetzt verstehe ich.
Ja.
Sicherlich, jeder Hund sollte spielen dürfen und Spiel gibt's im sozialen Bereich, sowie im jagdlichen Bereich. Und Es gibt auch Hunde, die wollen gar nicht jagen. Das gibt es auch.
Aber faule Hunde.
Faule Hunde. Die muss man zum Jagen tragen.
Die muss man zum Jagen tragen.
Ja. Woher wusste man das schon? Seit 1000 Jahren, ja? Oder noch länger? Hunde zum Jagen tragen. Okay. Also das Unerwünschte, das ist die Kategorie, finde ich sehr schön, die ist mir sehr neu und ich nehme sie gerne in meinen Sparschatz auf unerwünschtes Jagdverhalten, heißt das. Richtig. Ist das eine amtliche Kategorie auch?
Yep. Nein, ja, die werden ja abgeschossen, wenn sie erwischt werden. Ne?
No.
Nicht no.
Also statistisch heißt es von unserer Jagdbehörde hier, also Forstamt, dass sie in den letzten 11 Jahren vielleicht 3 Hunde höchstens.
Na, das meine ich doch.
Aber
vorher versucht man es mit Pädagogik, stimmt's?
Richtig.
Und zwar von verschiedenen Seiten.
Ja.
Das also finde ich auch viel unblutiger.
Ja, also so grell funktioniert unsere Welt dann dort doch nicht. Trotzdem besteht immer die Gefahr, die viel höhere Gefahr ist. Es sind viele Straßen, Schnellstraßen in der Nähe der Wälder und Felder. Wenn ein Hund auf eine solche Straße rennt, nicht nur, dass ihm selbst etwas passiert, sondern dass auch noch Dritten etwas geschieht. Und das ist natürlich noch viel schlimmer.
Ja. Darf man gleich bei dem Ding nochmal nachfragen, wie ist das mit der Tollwut? Das war ja, als ich aufgewachsen bin, Tollwutbezirk, das war irgendwie sowas ganz Kriminelles. Das konnte ich mir gar nicht richtig vorstellen. Ist das immer noch ein großes Problem, oder?
Hin und wieder sind mal Bezirke deklariert, aber
eigentlich nicht mehr so.
Ganz, also die Tollwut ist ganz, ganz weit weg von uns inzwischen.
Mhm. Also bei uns in Süddeutschland ist mehr.
Richtig, ganz genau.
Die sind die Tollwütiger da alle da unten, oder wie?
Ich sage jetzt
Menschen
nichts.
Die Menschen und Tiere.
Herr Reuter, halten Sie sich
Frau
mal.
Frau Salm kommt nämlich zurück daher und möchte darüber jetzt keine Auskunft. Hört es.
Also ich würde eigentlich gerne erstmal, mich würde eher interessieren, wie sieht's denn aus überhaupt? Was kann so einem Hund passieren alles, damit er zu Ihnen kommt? Also was für Krankheiten entwickeln die außer, Herr Reuter.
Die Negativliste soll
Herr
jetzt
Reuter
ausgerückt werden, ja. Ja, ich
was für Krankheiten, körperlich oder psychischer Art?
Ja, was ist denn, also gut, körperlich weiß man immer, irgendwas mit dem Knochen ist oft schief und so.
Genau. Krebs also und so. Körperlich sind es bei mir in der Tierheilpraxis überwiegend chronische Erkrankungen, die schulmedizinisch austherapiert sind und oder Leute, die eben gerne auf die Naturheilkunde von vornherein zugreifen. Die das auch für sich selbst so handhaben. Psychischer Art ist es eigentlich genau die gleiche Bandbreite wie bei den Menschen auch. Phobien, Ängste, Neurosen, Aggressionsstörungen, Gewaltbereitschaft, ja.
Also Jagd, Jagd ist natürlich.
Jagd, unerwünschtes Jagdverhalten, ja.
Gestörte Welpen, Mutter-Welpen-Verhältnisse oder so?
Selten, dass die bei mir ankommen. Nicht, ne? Ganz selten. Eigentlich überwiegend würde ich einfach mal sagen, sind es tatsächliche Störungen unterschiedlicher Art. Sie können organische Ursachen haben, sie können einfach Prägungsfrage sein, sie können durch traumatische Erlebnisse entstanden sein, durch Fehlhaltung, also das heißt nicht artgerechte Haltung, durch Kommunikationsstörungen, weil sich verlassen oder nicht verstanden fühlen, kann einen auch in eine große Enge treiben. Es sind aber auch häufig einfach nur erzieherische Probleme. Mein Hund will nicht an der Leine gehen. Oder mein Hund ist nicht abrufbar, wenn er andere Hunde sieht.
Ja,
es gibt also nicht nur Störungen, sondern auch einfach wirklich erzieherische.
Dass die nicht folgen.
Genau.
Und das müssen sie.
Richtig.
Okay.
Echt?
Ist ja,
Marc. So autoritär?
Ja, Herr Reuter, das ist so.
Echt?
Also Hunde sind, glaube ich, schon autoritätsfixiert. Das heißt, sie brauchen einen Rudelführer, sonst sind sie der Rudelführer.
Sie brauchen eine Führung. Sie sind im Grunde wie Kinder. Sie werden ja auch nie wirklich erwachsen wie ein Wolf, der dann irgendwann tatsächlich die ranghöchste Position von sich aus einnimmt. Ein Hund bleibt immer so ein halbjähriger Wolf, leicht verspielt. Deswegen turnen sie auch hinter einem Mädchen her, bis sie sterben.
Aha.
Ein Wolf würde das nie tun, eine Krähe hinterherlaufen, wenn er erwachsen ist. Ja. Er ist also seine Energien muss er sinnvoll einsetzen.
Das lernt ein Hund nicht. Das sind wir schuld, ne? Also was mir bei den Pferden auch eher auffällt, also man gewöhnt sie an etwas, was sie von sich aus niemals tun würden. Also wenn sie Rudeltiere, zum Beispiel Pferde, Fluchttiere sind, und man sagt ihnen, du bleibst jetzt stehen oder du gehst jetzt langsam rückwärts oder du gehst langsam vorwärts, dann muss man sie in gewisser Weise ja denaturieren, um das mal so etwas vornehm auszudrücken. Und wenn man, die Haushunde wären ja dementsprechend, wie Sie das so schön gesagt haben, eben halbe Wölfe. Das heißt, dadurch, dass sie bei uns angebunden werden oder in die Kommunikation eingebunden werden, werden sie eigentlich dann keine wilden Hunde, klar.
Nee, es ist eher ein genetischer Faktor.
Ja? Ja. Ach, die haben das schon gelernt, dass sie das so...
Sie haben sich ja der Evolutionsgeschichte genauso angepasst wie wir. Es ist ja nicht nur so, dass wir Menschen den Hund zu uns holen, sondern der Hund auch zu uns gekommen ist. Sicherlich haben wir durch Zucht und Selektion bestimmte Rassemerkmale hervorgearbeitet. Aber der Hund könnte jederzeit gehen. Meine könnten jeden Tag gehen, weil die laufen überwiegend ohne Leine. Wenn es ihnen nicht gefallen würde, könnten sie gehen.
Das ist ein schönes Gedankenspiel. Wie würden sie sich ernähren?
Ach, die ja, würden ihre
mal ja, so ein Kaninchen.
Kaninchen, echt? Mäuse,
Wild?
Klein.
Ja, sicher.
Kleinwild kriegen
die auf jeden Fall. Die würden das Wild auch das essen dann. Tja, das ist jetzt wieder.
Also, wenn ich meinen Hunden etwas Blutiges vorhalte, mögen sie es nicht. Es muss schon gekocht sein. Aber der Hunger würde es wahrscheinlich reintreiben.
Interessant, das ganz Roh klar. Und das Gekochte beim Hund. Das finde ich jetzt aber. Also gut, wir müssen aber
noch sagen,
wir werden da mal eine Linie reinziehen.
Ja, ich versuche mal eine Linie reinzuziehen. Okay. Das heißt, also wir waren jetzt bei den Krankheiten, sind eigentlich ähnlich wie die von Menschen. Der Hund ist ja auch sehr nah beim Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viel Millionen, wie lange der Mensch mit dem Hund schon zusammenlebt. Ist schon sehr, sehr lange.
5 Millionen?
Ich glaube,
so ungefähr
irre lange Zeit sind die schon zusammen. Der ist nicht erwachsen, das fand ich sehr interessant. Dass ein Hund eigentlich nie erwachsen wird.
Also nicht wie ein Wolf jetzt, wie ein Bild.
Weil er kein Rudel hat in dem Sinne, also keine Tiere, die über ihn stehen, oder warum wird er nicht erwachsen?
Also durch Zucht und Selektion hat man diese Merkmale natürlich herausgearbeitet. Mhm. Und seine hohe Anpassungsfähigkeit, seine Bereitschaft, eigentlich in diesem Team zu funktionieren, er zeigt ja keine echten durchgängigen Dominanzmuster. Also von Dominanz bei einem Hund zu sprechen, ist, kann man im Grunde gar nicht. Er müsste in allen möglichen Bereichen die Überhand haben.
Hat man das bei versucht, bei den Schäferhunden nochmal hervorzumändeln?
Das verstehe ich nicht, die Frage.
Das Aggressionsverhalten nochmal zu verstärken oder das kontrollierte Aggressionsverhalten oder wie soll man das nennen?
Also was bedeutet für Sie der deutsche Schäferhund?
Oh, das wäre jetzt eine eigene Sendung, weil da habe ich schon früher mal länger drüber nachgedacht. Es gab auch hier mal in Kassel ein Symposium vor, ich glaube, 10 oder 15 Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Gertrud, weißt du das noch? Der Hund?
Ja.
An der Akademie. Nein, ich...
Beantwortet doch bitte einfach mal die Frage, Herr Reuter.
Ich glaube, dass Schäferhunde gemändelt werden, um bestimmte... sagen wir mal, um ein bestimmtes Aggressionsverhalten, das der Hund vielleicht insgesamt verloren hat, nochmal auf sich zu konzentrieren. So meine ich das.
Das scheint nur so.
Ja.
Das scheint
gut,
nur so.
Dann werde ich heute belehrt. Gut.
Also... Ich möchte es gerne wirklich gerne erklären, warum immer der deutsche Schäferhund auch in solchen Bereichen zu sehen ist, zum Beispiel bei der Polizei.
Ja.
Ja? Mhm. Der deutsche Schäferhund ist ein Hund, der eine mittlere Gewichtsklasse hat. Das ist gut zu führen. Er ist sehr, sehr gelehrig und ist sehr bereit, untergeordnet zu arbeiten, über seine Grenzen hinaus. Es ist ein Hütehund. Hütehunde arbeiten in sozialer Kommunikation, nie selbstständig. Also jeder Hund hat ein gewisses selbstständiges Verhalten, nicht totalitäre Aussagen, ja, ganz klar. Aber der Hütehund ist bereit, im sozialen Bereich zu arbeiten, nicht selbstständig. Er ist untergeordnet und bringt dabei eine gewisse, etwas mehr Wehrhaftigkeit mit, wie zum Beispiel der Border Collie. Aber sie sind beides Hütehunde und beides Workaholics. Und Hütehunde sind territorial eher unsicher. Sie sind nicht zur Verteidigung gemacht. Das heißt, jeder Hund, der etwas unsicher ist, wie bei uns Menschen auch, unsicher ist, reagiert viel schneller über mit Aggression wie ein sicherer Hund. Nehmen Sie einen Schrottplatz, auf dem einen wohnt ein Rotti, auf dem anderen ein Schäferhund. Wer bellt? Der Schäferhund, weil er unsicher ist. Und der Rotti wird ruhig dort liegen und wenn etwas zu tun ist, dann wird er reagieren.
Das ist ein Wachhund sozusagen. Das ist einer, der richtig guckt, was los ist. Und der kennt sein Territorium.
Ja, der ist selbstsicher, arbeitet aus sich selbst heraus, braucht weniger Führung, denkt er zumindest. Er braucht bei uns natürlich viel mehr. Oder beide brauchen gleichermaßen viel, aber er ist selbstständiger.
Dieses Porträt, Frau Salm, das mir sehr gut gefallen hat, inspiriert mich dazu, eine Musik einzuspielen, weil wir schon 20 Minuten ununterbrochen Klasse. Spannend geredet haben. Was haltet ihr davon?
Gut, ja, natürlich. Ja? Sonst müssten wir jetzt bellen, oder wie?
Wäre auch oder nicht heulen. Schlecht, aber ich kann euch ja dazu dann kurz vor Schluss der Sendung dann nochmal auffordern. Okay. Wieso hi?
Ja,
kannst doch nicht einfach da so reinpreschen.
Wir haben jetzt hier wilde weiter diskutiert.
Das habe ich mir schon gedacht. Deshalb sage ich jetzt mal, wir sind in der Freisprechanlage immer noch am Sonntag und wir werden die Frage Hund oder Halter Fragezeichen dann endgültig beantworten können. Aber die Damen haben, vor allen Dingen die Manuelle Zimmermann wird ja mit dir jetzt etwas ausgekocht haben.
Naja, wir haben uns gerade nochmal über die Art und Weise, der Charakter der Hunde unterhalten.
Ja, wir hatten jetzt eine kleine Typologie am Anfang mit dem Schäferhund und dem, wie hieß der andere noch?
Rottweiler?
Der Rotti.
Der Rotti, für mich der Rotti, ja.
Das sind Rotti.
Liebevoll.
Gibt's?
Der Rotti.
Ja, klar.
Der Gefürchtete.
Der gefürchtet, liebevoll getrachtete
Rotti. Von wem wird er gefürchtet? Also von den Leuten, die auf dem Schrottplatz einbrechen wollen oder so.
Von denen sicherlich auch, aber im Großen und Ganzen ist es ja immer gerne ein Hund, der so, ja, als der Gefährliche in unserer Gesellschaft
gesehen. Ist das ein Mediengangster, sowas in der Art? Wird er gerne hervorgehoben?
Möchte ich jetzt gar nicht sagen.
Nein.
Wir müssen das Medium nicht nennen.
Allgemein.
Das ist doch die Kampfhunddebatte. Ja? Da fällt der Rottweiler auch drunter.
Nicht bei uns.
Nee.
Nicht bei uns.
Würde ich auch nicht so schwache Nerven haben, ehrlich gesagt.
Nee. Nein, aber er ist eben eigenständig und ein empfindlicher Hund.
Fast schon eine Katze.
Er ist wirklich, alle, die so ein bisschen mehr Körpermasse haben, sind eigentlich die zart besätesten
Beseelteste Seite.
Ja, genau.
Oder sowas.
Oder Seele.
Sind die Wesen.
Seele. Ja, genau, die Wesenseigenschaften.
Und ihr wolltet jetzt ein bisschen mehr noch über die Typen reden, Frau Salm?
Hatten wir mal die Typen.
Ja, das war also nicht nett.
Wir hatten ja jetzt die,
man möchte sie mal kennenlernen,
die das Rudel bewachen. Dann haben wir die Territorien verteidigen. Was gibt's denn noch?
Wir haben die klassischen Jagdhunde, wobei man die natürlich auch in zwei Kategorien einteilt.
Ja,
einmal die
Dackel
Selbstständigen.
Und
ja, Dackel und Labrador. Mhm. Ja, okay. So, die sind so the opposite. Mhm. Und der Dackel ist der Selbstständige, der also komplett das Beutegreifschema ganz alleine durchführt und dann aus dem Bau auch mit Totschüttelgeste seine Fuchs, Dachs, was auch immer rausholt.
Ich muss hier einhaken, weil es natürlich um die Dackel Wilhelms II. In Kassel auch geht.
Nein, also Herr Reuter.
Moment. Das Durchgreifschema, das hat mir jetzt ganz toll imponiert, weil man sagt ja immer, nein, es ist ja eigentlich wäre der Schäferhund für Wilhelm II. Gewesen, war es aber nicht.
Es waren Dackel.
Es waren die Dackel, ja.
Die Dackel. Okay.
Tekel hat er genau.
Tekel, richtig.
Menetekel, hat er gesagt.
Ja. Unter den Jägern sagt man auch, also und der Tekel.
Erdmann ist Ihnen ein Begriff, ja?
Erdmann, ja, natürlich. Ja. Viele Dackel heißen Erdmann.
Ja, der
viele?
Erdmann, der ist immer noch oben beerdigt an der Roseninsel.
Ach
da gibt's das Grab des
Das ist mir ganz
von Wilhelm. Mhm.
Ja. Wo ist das an der Roseninsel?
Roseninsel oben in der Wilhelmstadt.
Das ist eine Plakette, die
da gibt's so eine kleine Plakette, da kann man dann sehen, hier liegt mein geliebter Dackel oder so.
Ja. Erdmann. Der ist auf einem Besuch der Wilhelmshöhe hier leider verstorben, der Dackel.
Aber das Grab werde ich besuchen.
Ja, ja, genau.
Ich bitte darum.
Ich hatte auch mal einen Dackel. Meiner hieß Dackel Bautzemann.
Aha. Wir sind sehr intelligente, sehr nette Tiere eigentlich.
Wie jedes Tier.
Weil er mich gebissen hat, der Dackel.
Ach der,
ja. Unser Dackel hat auch viele gebissen.
Ja.
Viele Hosenbeine haben wir bezahlt.
Die haben ja recht irgendwie, die Dackel.
Herr Reuter.
Eigenständig. Im Gegensatz zum gewünschten Familienhund Labrador mit weichem Maul, zart und sanft, greift eine Beute nur dann, wenn sie tot ist, hat kein eigenständiges Verhalten und damit der ideale Familienhund.
Der Labrador.
Das wäre jetzt, darf aber keiner zuhören, glaube ich, bei dieser Charakteristik. Hm? Ja, also alle, die jetzt einen Labrador haben, die werden jetzt böse.
Um Gottes Willen, ein weiches Maul zu haben, ist doch schön, oder?
Ja, das finde ich auch.
Dazu sage ich überhaupt nichts.
So, gibt's sonst noch was? Also da haben wir die Jäger, die und so weiter. Sonst gibt's eigentlich nichts mehr, oder?
Oh doch, wir haben natürlich die nordischen Rassen noch. Also zum Beispiel Siberian Husky, Malamut.
Ah ja. Mhm.
Dann haben wir tatsächlich die Kategorie der Kriegs- und Kampfhunde, wo einige der tatsächlich Pitbull, Bull Mastiff, Bull Terrier und so weiter reingehören, aber auch die Doggen. Die Doggen sind ja eine Mixtur aus Bullenbeißern und Windhund. Die sind so eine.
Ehrlich?
Ja.
Die Menschen lassen sich auch was einfallen. Also das ist ja unglaublich. Ich saß, es war ein Erlebnis meiner Kindheit. Ich bin mit einem Menschen, der ein Auslieferfahrer war, mal mitgefahren. Da war ich, schätze mal 6, 7, kann ich mir vorstellen. Und da saß dieses Riesenviech neben mir. Und es wäre fast oben aus der Kabine rausgewachsen. Und ich wusste jetzt nicht so genau, sterbe ich jetzt gleich oder? Und dieses Viech war ausgesprochen liebenswürdig.
Absolut. Muss
ich sagen. Also das war überhaupt gar nichts bedrohlich. Aber sie haben natürlich, dadurch, dass sie diese Backen, schlabbrigen Backen haben, und dann so also ein bisschen sabbern tun sie auch meistens. Und man weiß nicht so genau, was man jetzt tun soll, nicht? Weil es ist ja wie für einen Kleinen, ist das wie so ein Pferd über einem.
Ja.
Also ungefähr.
Ja, das aber kann beängstigend sein. Aber umso größer, umso zahmer meistens.
Ja. Kleiner und giftiger.
Ja gut,
das stimmt bei den Menschen übrigens
der
auch.
Der Terrier ist halt in den kleinen Rassen fast überall mit drin, damit die Hunde so klein sind. Und der Terrier bringt eben viel eigenständiges Verhalten mit.
Ich habe nichts dagegen.
Und Biss.
Ja. Er hat einen Biss, wie man es von einem Schweinebraten sagt oder so ähnlich.
Ja. Also, dann, das heißt, jetzt haben wir das mal so ein bisschen eingeteilt.
Die Typen so ein wenig sortiert.
Ja. So, und wie bringt man denn jetzt die Typen so gut durcheinander, dass die alle zu Ihnen kommen?
Ich stelle immer wieder fest, es gibt Menschen oder Persönlichkeiten bei den Menschen, die ganz bestimmte Hunderassen anziehen. Man kann es nicht pauschal sagen, wie immer. Aber insgesamt gibt es schon günstige und weniger günstige Anziehungskräfte. Häufig suchen sich sehr ängstliche Menschen butzigerweise ängstliche Hunde.
Also da wäre der Schäferhund.
Nee, das meine ich gar nicht. Nein, so.
Das ist Homöopathie, nennt man das.
Sondern es ist dann eher so der, inzwischen zum Beispiel der Hund, der in Ungarn, Polen oder in Spanien groß geworden ist, unter völlig anderen Bedingungen, der dann hier nach Deutschland kommt und sein Leben völlig auf den Kopf gestellt wird und er einfach wirklich mit vielen Dingen nicht umgehen kann und völlig verunsichert ist. Diese Hunde nehmen häufig tendenziell eher ängstliche Menschen.
Und die aus dem Hundeheim, die schon böse Erfahrungen haben.
Ja. Es ist einfach ein Mitgefühl, was vielleicht auch nur jemand haben kann, der ähnlich empfindet. Trotzdem sind diese Konstellationen nicht besonders günstig, weil zu einem Schwachen gehört immer ein Starker und umgekehrt. Ja, also das heißt, die begünstigen weiterhin ihre Ängste. Das
Beide.
Ist dann das sind dann oft so Konstellationen, die einen langen Weg miteinander gehen müssen, um beide zu reifen. Man sieht dann auch wirklich am Ende eines Weges, dass beide sich unheimlich entwickelt haben. Der Mensch in einer Gruppe ganz anders dastehen, steht plötzlich, so wie auch der Hund. Aber es ist meistens ein längerer Weg. Hat man eine sehr selbstverständliche, natürliche Persönlichkeit vor sich beim Mensch und hat dazu einen schwierigen Hund, dann dauert es wenig Zeit. Man muss es erst verstehen und dann holpert das noch ein bisschen und plötzlich denkt man einige Monate später, wow, haben sich beide, oder der Hund besonders, entwickelt.
Also Ängstliche suchen sich ängstliche Hunde, zu mutige suchen sich zu mutige Hunde.
Gleich und gleichgesetzt.
Hätte ich gerne. Oder Gegensätze ziehen sich an.
Wahrscheinlich genauso.
Also stimmt alles wieder mal.
Ja.
Das heißt,
das kann man natürlich nicht so systematisieren, glaube ich. Ne? Aber Typologien helfen so ein bisschen, ne?
Sicher.
So als Hilfsmittel. Ne?
Absolut.
Dass man da nicht so ganz im Blinden stochert.
Jetzt habe ich gelernt, das heißt, es wurde mir mitgeteilt und ich habe es wahrgenommen, dass Hunde, also Tiere insgesamt, eigentlich emotionale Wesen sind.
Ja.
Das heißt, sie reagieren sehr, sehr deutlich auf die Emotionen, die im Raum sind und die so verhalten oder unverhalten gezeigt werden.
Richtig.
Wie kann man denn einen Hund am besten versauen?
unklares Verhalten.
Ah, Schizophrenie-Theorie. Widersprüchliche Anweisung.
Genau. Ja,
ja, ja, ja. Ja, da kannst du jeden Menschen auch mit knacken, also ist klar.
Ja.
Da sind Sie sich wirklich unheimlich ähnlich. Deshalb würde mich mal jetzt interessieren, diese Vernunftkategorie. Sie hatten eben von irgendwas von, wenn ich mich recht entsinne, von, die überlegen ja auch, glaube ich, hatte ich verstanden. Die überlegen ja auch, was sie tun. Also wie denken Sie, dass Tiere das, was wir eigentlich angeblich als Monopol besitzen, also Verstand oder sowas ähnliches.
Also wissenschaftlich benutzen. Betrachtet sagt man, ein Hund kann nicht abstrakt denken. Also das heißt Zukunft und Vergangenheit nicht in einen Pott werfen und im Hier und Jetzt betrachten, sondern ein Hund lebt immer im Hier und Jetzt. Und lassen wir das einfach mal so stehen, weil das vereinfacht es tatsächlich erstmal gewisse Dinge zu betrachten. Er ist ein Lebewesen, was versucht, effizient zu sein. Mhm. Und damit entwickelt es bestimmte Lösungsansätze für Probleme, wie wir Menschen auch.
Also Moment, darf ich erst der Schritt Effizienz heißt ja zunächst mal Arterhaltung, nicht? Also eigene Richtig. Erhaltung. Ja. Fressen, mit der Jagd ist es dann so ein Problem.
Naja, ich denke grundsätzlich erstmal nicht allzu viel Energie abgeben, weil das ist ja das. Das ist ja das, nein, das ist ja das, was sozusagen arterhaltend ist. Die Energie sinnvoll
einsetzen.
Das ist bei Pferden genauso wie bei Hunden, denke ich mir. Ne?
Ja. Ganz genau. Es gibt Dinge, die machen Spaß, die geben Energie. Einfach mit einem guten Kumpel über die Wiese zu tollen, Rennspiele zu veranstalten, die auch Energie verbrauchen, aber die natürlich auch den Geist befüllen. Und so muss der Ausgleich geschaffen sein zwischen tatsächlicher Arbeit und dem Bewusstsein, ich bin etwas wert.
Jetzt sind wir bei der Stufe 2, nämlich den vernunftähnlichen Anlagen des Hundes. Ja. Also erst war das Überleben,
also
jetzt kommt
ich,
das.
Ein Ich-Bewusstsein zu haben, für was kann ich?
Das glauben Sie, dass die Hunde das haben?
Das glaube ich nicht nur, das weiß man über die Pheromonsteuerung. Also Pheromon, ein körpereigenes Hormon. Mhm. Und wenn ich morgens in den Spiegel gucke und sage, hey, klasse, siehst du aus, Manuela, dann habe ich viel Pheromonbildung. Hm. Nur meine Umwelt kann es nicht so bewusst riechen wie unter Hunden.
Messen Sie das jeden Morgen? Oder?
Ist mir nicht möglich, jeden Morgen den Bluttest übers Labor zu machen. So fortschrittlich bin ich in meiner Praxis nicht.
Das ist so teuer.
Und so ist es beim Hund auch. Also alle rudellebenden Tiere, dazu gehören wir Menschen auch, haben Pheromon. Und Pheromonbildung ist tatsächlich abhängig von der Ich-Wahrnehmung.
Das heißt, ob ich stinke, ob ich dufte, ob ich
mich wohlfühle, ob ich mich schlecht
alles
fühle.
Alles hat damit zu tun.
Richtig. Hm. Und umso selbstbewusster, das heißt also, umso mehr ich mir selbst bewusst bin, meiner Grenzen, aber auch dem, was ich kann, umso klarer kann ich mich im Außen gesund verhalten.
Also der Hund denkt über uns nach, grob gesagt.
Oh ja. Gut. Er hat ja viel Zeit, uns zu beobachten, uns anzuschauen.
Also ich glaube nicht, dass jetzt Herr Reuter einen Hund in der Sprechblase über dem Kopf hat, wo steht, aha, Herr Reuter holt sich jetzt das Schnitzel aus dem Kühlschrank, gleich kriege ich den Knochen ab.
Prima. Nein, ich würde sagen, eher er denkt, wenn er so eine Sprechblase hätte über mich, würde er sagen, das ist ja ein widerlicher Knochen oder so.
Da sagen wir jetzt nichts dazu. Okay. Kindermund gibt Wahrheit.
Kommen wir nochmal, ich finde, wir sollten nochmal diese Leine zwischen dem Hund und dem Halter nochmal aufnehmen. Also, Sie haben ja was Schönes.
Ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben.
Ja, gerne.
Also
ein
Tier hat ein Selbstbewusstsein. Mhm. Das riechen die im Rudel, wie der Hund riecht.
Ja.
Danach ergibt sich auch die Rangstruktur im Rudel. Und wenn er mit dem Mensch zusammenlebt, ist der Mensch, falls er sich nicht ganz dumm anstellt, der Rangoberste.
Ich glaube, man sollte zwischen Mensch und Hund nicht von Rang sprechen. Mhm. Das ist wissenschaftlich eigentlich auch total überholt.
Aha.
Weil wir sind nun mal nicht die gleiche Art.
Genau.
Ja. Und ein Rang kann es nur in der gleichen Art geben.
Ah ja. Mhm.
Und für mich ist es ganz einfach eine Bewegungseinschränkung, was für Hunde zum Beispiel eine ganz wichtige Art und Weise ist, um Rangpositionen klar zu machen. Ich habe es ganz einfach, einen Hund einzusperren, indem ich eine Zimmertür zumache, sie von außen versperre, dass er nicht lernen kann, die Klinke runterzudrücken. Und ich habe ihn bewegungseingeschränkt. ist die Verhältnismäßigkeit ist ja gar nicht gegeben.
Also Hunde würden sich quasi so lang tollen, bis der andere nicht mehr kann und damit ist klar, oder ihn in die Ecke drängen. Oder
es ist sonst eher so wie bei uns Menschen auch. Wir prügeln uns ja auch nicht, um unsere Rangfolgen auszumachen.
Ach, da weiß ich aber was anderes.
Also es sind ja verschiedene Mechanismen, die wir haben. Wir beobachten den anderen, wir gucken seine Position an und vor allen Dingen leben wir in einem natürlichen Generationsverband. So wie Hunde eigentlich auch untereinander. Das heißt, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben ein großes Haus, da leben die Großeltern, die Eltern und die Kinder und die Kindeskinder vielleicht noch. Dann haben wir einen natürlichen Generationsverband und damit eine klassische Rangverteilung.
Das gibt es zwar nicht mehr, aber schön ist es doch.
Und so leben Hunde. Ja. Und deswegen lieben wir sie so, weil sie uns das noch vorleben.
Ach, ja, das warum? Heißt, ich lebe ja mit einem Hund allein sozusagen, vermutlich.
Ja, aber wenn das ist der Gedanke an den Hund, wie sozial er eigentlich ist.
Das ist aber jetzt nicht mich gemeint, Frau Seim.
Nein.
Okay, jetzt habe ich das wieder gestört.
Also insofern, Hunde müssen nicht ihre Positionen auskämpfen. Wenn man zum Beispiel auf die Trummlerstation fährt, das ist eine Forschungsstation, um Hunde im Rudel zu beobachten, dann ist das wirklich echt langweilig, weil da geht nicht viel ab, weil die haben ihre Positionen. Und wenn es was zu tun gibt, tun sie es im Team mit verschiedenen Aufgabenverteilungen. Also das ist jetzt nicht so besonders, das sind immer nur die Erstbegegnungen, wo der Einzelfamilienhund auf den anderen Familienhund trifft und die beiden mal gucken, was sie miteinander zu tun haben oder auch nicht.
Mhm, ja. Ja, also der Mensch wird nicht als Artgenosse gesehen.
Als kann was, ja gar nicht.
Als was nimmt es der Hund dann wahr?
Als Sozialpartner.
Als Sozialpartner.
Junge. Der adäquat einem anderen der gleichen Gattung entsprechend wäre. Aber
also Sie hatten von Team nicht gesprochen. Das ist ja eine relativ moderne Kategorie der Gruppensoziologie oder Sozialpsychologie. Und das ist nun so eine Interpretationsauflage, weil von zwei Fremden, also nicht artgleichen, von Team zu sprechen, ist ja so ein bisschen überzogen schon, oder?
Naja.
Es ist eine schöne, sagen wir mal, eine Kollaborationstheorie. So ein,
wir haben eine Nutzgemeinschaft.
Ja, Nutzen, so. Ja.
Also mein Hund hat Nutzen an mir, ich habe Nutzen an ihm. Es gibt Bereiche, mit denen habe ich wirklich nichts zu tun. Die Welt ist mir gar nicht offen. Mhm. Und dann gibt es Bereiche, wo mein Hund mit mir nichts zu tun hat und meiner Welt. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt Überschneidungen, in denen wir beide einen Nutzen füreinander haben.
Das würde mir Gelegenheit geben, zu informieren darüber, dass es eine der besten Definitionen, die ich über Soziologie gelesen habe, hat jemand gesagt, das ist die Ermöglichung von Fremdenverkehr. Das heißt, das gesellschaftliche Zusammenleben, das ist die Akzeptanz, dass es zwei Fremde sind. Oder mehr, noch viel mehr Fremde natürlich. Und das ist, finde ich, sauschlau. Mhm. Das würde dann auf die Hunde zutreffen können. Also sie müssen sich, man muss sich dann gegenseitig jeweils als Fremden mit gewissen Überschneidungsbereichen sehen. Und dann klappt das schon.
Dann klappt das. Mhm. Wenn der eine den anderen überhaupt sehen kann.
Ja, ja, gut.
Das ist natürlich dann nochmal die andere Frage. Das ist,
wenn zwei anerkannte Fremde mindestens.
Ja. Naja, das ist ja die Frage, ob der Hund dann zum Partner oder Partnerinnenersatz wird. Also ob der Hund menschliche Züge bekommt.
Ja, das sind wir wieder auf der Störungsebene.
Dann naja, da wollen wir ja auch hin.
Da wollen wir nochmal hin. Genau.
Da wollen wir nochmal hin,
Team
weil...
zwischen Hund und Halter. Die Frage müssen wir beantworten. Wer ist es eigentlich?
Das wäre das eine. Und das andere wäre... Wie kann sich eigentlich Hund und Halter miteinander unterhalten?
Hundunterhaltung. Ne?
Wie kommen die dann zueinander? Wie kriegt man eigentlich eine Klarheit gegenüber dem Hund?
Ja.
Der Hund eine Klarheit gegenüber dem Menschen? Wir sehen ja oft so Eingezogene mit Schwanz und so, und Kläffen vorne und Schwanz ist hinten weg.
Bei den Armen. Bei den Menschen ist es schwieriger,
doch, das
den eingekniffenen Schwanz zu sehen.
Naja.
Bei Frauen ganz unmöglich.
Na gern, dann ist gut. So, jetzt gehen wir mal weiter.
Wohin?
Also Körpersprache ist das A und O. Allerdings muss der Mensch als scheinbar höher lebende Lebensform sich auf den Hund einstellen. Und nicht, also der Hund stellt sich auch auf uns ein. Wie gesagt, er beobachtet uns. Er ist wirklich jemand, der gerne sich anpasst. Aber er muss es verstehen können. Und es gibt viele Sachen, die kann ein Hund einfach nicht abstrahieren. Insofern, aber der Mensch kann es sehr wohl. Und insofern gehört es dazu, zu einer gesunden Beziehung mit dem Hund zu leben, dass der Mensch die Sprache der Hunde lernt.
Und da wäre?
Verschiedene Arten des
Beckens. Auf keinen Fall frontal aufeinander zulaufen. Mhm. Und impulsartig den Arm ausstrecken zum Handschütteln. Das gehört ins Repertoire der Hunde auf keinen Fall.
In die Augen gucken tief.
Ja, wir dürfen uns auch sehr nicht wohl ansehen und wir dürfen auch kurze Blicke, Sekundenblicke, kurze, sehr intensiv und sehr genussvoll auch teilen mit Hunden.
Aha.
Aber nicht starrend anhaltend. In der Hundewelt, sie funktionieren eigentlich in der Ein-Sekunden-Taktung sozusagen.
Eine-Sekunden-Taktung?
Ja.
Ei, so schnell sind die?
Ja. Ui. Also man sagt einen Reaktionsweg von 0,025 Sekunden.
Und wir?
Die können doch gar nicht gucken.
Ich weiß es nicht.
Die riechen doch besser. Oder? Ist das auch ein Vorurteil?
Sie riechen besser, dass wie wir.
Zur Orientierung.
Sie sehen anders wie wir. Aber nicht unbedingt schlechter oder besser.
Mhm.
Ja, also ein Hund, also beim Wolf weiß ich sicher, beim Hund ist es unterschiedlich der Rasse entsprechend, den Flügelschlag einer Fliege auf 3 Meter Entfernung. Also Bewegungsseher, weitsichtig, zweidimensional und deswegen natürlich auch manchmal mit dem Mülleimer, der plötzlich auf der Straße steht und nicht mehr in der Einfahrt, überfordert, weil da steht ein fremdes Ding, starr darum. Starre ist für Hunde.
Also kann man das revidieren, weil ich habe gelernt, dass sie eigentlich kurz um sich Territoriumseher sind. Also das ist offensichtlich falsch. Oder hat man das jetzt mit dem Abwehrverhalten korreliert? Also früher habe ich gelernt, dass sie erstens sehen sie nicht so gut, zweitens riechen sie viel besser und drittens beachten sie sehr extrem ihren Radius, also ihren Einzugsbereich. Was Sie jetzt sagen, ist ja viel reaktionsschlauer.
Ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist tatsächlich, das wie grenze ich mein Territorium ab, wie wach bin ich dafür, wie ist mein Schlaf? Zum Beispiel, dass ich im Schlaf meine Nase ausschalte, hingegen meine Ohren angeschaltet sind. Als Hund,
ja, weil ich eben Wächter bin. Das sieht man ja oft, wenn sie schlafen, dass sie so die Ohren bewegen.
Genau, hingegen manchmal ein Leckerchen vor die Nase und es dauert. Irgendwie riecht da was vor mir, ja. Also das ist etwas anders eben wie beim Menschen, deswegen ist sicherlich, haben wir auch gerne den Hund zu uns geholt als Wächter. Aber die tatsächliche Funktion, also wie funktioniert das Auge, sie haben etwas breiteren oder weiteren Augenabstand wie wir, dadurch weniger dreidimensionales Sehen. Das hat man natürlich im Laufe der Jahre alles herausgefunden. Und da sie so starke Bewegungsseher sind und sehr schnell, und sonst eher gemütlich. Also man schaut sich an, man möchte gern kommunizieren, dann läuft man vielleicht auch manchmal etwas schneller, aber auf jeden Fall einen Bogen und nähert sich eher seitlich oder von hinten. Man fasst den anderen nicht gleich an. Man kommuniziert erstmal über die Nase, nämlich etwas, was mehr Distanz schafft. Und ich denke, wir kennen das alle, wenn wir in einen Aufzug einsteigen. Es ist eng. Wir steigen ein, kurzer Augenkontakt und dann, oh, guten Tag. Und wir stellen uns in unser Eckchen und meiden den Augenkontakt, weil die Individualdistanz auch für uns im Aufzug einfach nicht gegeben ist. Und so funktioniert ein Hund in jeder Begegnung.
Also es ist einfach ein bisschen komplizierter oder anders geschichtet als bei uns, sagen wir mal. Also
nicht so ganz.
Man hat das eine mit dem Territorialsehen und man hat aber auch das Bewegungssehen, das bei uns ja, das kann ja bei uns gar nicht so sein, weil in der Stadt müssen wir ja viel stärker abblenden. Also wenn wir eine Fliege auf, wie war das?
Ja, aber abblenden ist ja wieder was anderes. Wir können ja auch abblenden und der Hund kann auch abblenden. Ja. Hund hört circa 7-mal lauter. Warum legt er sich vor die Box? Er hätte die Möglichkeit irgendwo anders zurückgezogen. Er liegt vor der Box, weil er eine sehr gute Möglichkeit hat, einen Filter abzuschalten.
Und dann genießt er die Bässe vermutlich.
Ja.
Oh, wäre ich nur ein Hund.
Ja, ein schönes Leben.
Welche, nun sagten Sie Gesten, es muss deutliche Gesten geben, es muss emotional klar sein. Welche Gesten hat denn so ein Hund? Also wir müssen ja die Gesten des Hundes verstehen. Also wenn er winselt, müssen wir wissen, was er damit meint.
es sind ja auch oft kontextbezogene Dinge. Also mhm. Hund, Ziege und Mensch sind die drei, die auf jeden Fall dem Blick eines anderen folgen können. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt zur Türe schaue oder da oben zur Uhr, können Sie genau sehen, die Frau Zimmermann möchte das und das. Mhm. Ja? Genauso ist es beim Hund auch.
Möchten also Sie schon aufhören?
Auf keinen Fall, wir haben noch Zeit.
Wenig. Man aber merkt, wenig. Dass die Zeit rennt.
Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass man einen Hund, also man kann ihn beobachten, so wie er uns beobachtet, wohin wir schauen, was wir wohl dabei empfinden, weil Hormone sich verändern, die kann er wieder mit seiner guten Nase riechen. Mhm. Aber was kann ich sehen, ist zum Beispiel, er legt sich hin oder er setzt sich, wenn er die Haustüre verlässt, wenn wir die Haustüre mit ihm verlassen. Hinsetzen in so einer Situation heißt, Moment mal, ich muss erst mal passiv sein. Ich bin Bewegungsseher. Also wenn kenne ich den Umkehrschluss, wenn ich mich bewege, kann ich zur Beute werden. Wie die Katze oder der Hase, der plötzlich losrennt und der Hund hinterher. Mhm. Also ist ein Signal an mich als Mensch, wenn mein Hund sich hinsetzt vor der Haustür und er auf keinen Fall gerade die Straße betreten will, ich kann nicht. Ich bin in Sorge, es könnte mir hier etwas passieren. Dann sollte ich nicht einfach an der Leine reißen und weiterlaufen, weil steh mal auf, wir müssen jetzt aus der Haustüre raus. Die Wahrnehmung des Hundes ist eben eine andere für die Umwelt. Und dann sollte ich auf meinen Hund auch eingehen und ihm zeigen, dass hier nichts passiert. Vielleicht mal zwei Schritte alleine zum Gartenzaun gehen und rechts und links gucken und sagen, gar nichts los. Komm, mein Schatz, wir können gehen.
Diese Psychologie ist dann schon weitgehend auch sehr Aufmerksamkeitsschulung, oder?
Sehr.
Für beide Teile.
Ja. Auf jeden Fall.
Also der Hund muss gucken, was der und aber
Hunde
der
tun
Mensch,
es von
der
sich
muss
aus.
Sozusagen diese Körpersprache aufmerksam betrachten und wahrnehmen.
Ja, ein bisschen ruhiger.
Ja, gut.
Also es gibt ja immer zwei Typen auf der Straße, denen wir begegnen. Die einen, die reißen ihre Hunde an den Leinen, das ist unglaublich. Da wird der Hund immer hinterhergeschleppt. Und die anderen laufen mit dem Hund hinter jedem Steinchen, wo der Hund dann irgendwie da. Also die werden vom Hund hin und her gerissen. Beides sehr unangenehme Eindrücke, die man da so bekommt.
Ja.
Was macht man da?
Also die Frage ist schon mal, was bedeutet eine Leine für meine Beziehung mit zu meinem Hund? Für mich bedeutet sie erstmal nur, mein Hund ist schneller als ich und deswegen brauche ich eine. Das ist der einzige Grund. Zum Korrigieren brauche ich keine und um ihn unbedingt bei mir zu behalten, brauche ich auch keine. Sicherlich, wenn der Hase rennt, wäre mir eine Leine in der Hand sicherlich angenehmer bevor, hatten wir vorhin ja schon. Aber
das unerwünschte Verhalten eintritt.
Richtig.
Ich hab's mir gemerkt.
Und dann ist es halt so, dass die meisten Menschen die Leine erstmal wirklich als Zwang sehen. Für mich ist es ein Sicherheitsgurt. Ich fahre mein Auto auch nicht mit dem Sicherheitsgurt, sondern ich benutze den Sicherheitsgurt nur als Sicherheit. Und da geht es eigentlich schon los. Also mein Hund folgt mir, weil er Lust hat, an meiner Seite zu sein, weil wir gemeinsam besser durchs Leben gehen. Und er läuft auch garantiert nicht weg. Warum? Er hat es wahnsinnig gut bei mir und bei vielen anderen Menschen auch.
Das ist die berühmte Attraktivitätstheorie. Ja. Man braucht ja nicht keinen Zoff zu machen, wenn es okay ist.
Ja, genau. Und viele Menschen haben aber einfach die Sorge, sie seien nicht attraktiv genug für ihren Hund. Dabei sind Hunde gar nicht so anspruchsvoll, wie man denkt.
Sie wollen fressen, sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie wollen manchmal gestreichelt werden. Verstanden werden.
Ja, genau.
Ich darf was die Leine betrifft, noch eine kleine Szene, um eine kleine Interpretation bieten. Also ich habe am Bebelplatz eine Frau gesehen, die lief neben einem, Dackelgroßen. Also Rasse kann ich jetzt nicht sagen. Die hatte eine sehr lange rote Leine, die er hinter sich herschleift. Also die Frau hat ihn nicht an der Leine geführt. Sie wollte ihn frei laufen lassen, aber mit einer am Boden schleifenden Leine. Das ist für mich zum Beispiel interpretationsunmöglich, was das bedeuten soll. Und dann lief er ein Stück vor auf die nächste Kreuzung zu und dann konnte sie ihm nicht rechtzeitig beibringen, dass er jetzt nicht weiterlaufen darf. Und dann trat sie auf die Leine und stoppte ihn, wirkte ihn am Hals. Und das, können Sie das erzählen, was das ist? Ja. Also mir ist das so rätselhaft, wie jemand sich so verhalten kann.
Okay.
Also man will gleichzeitig jemanden frei laufen lassen und stoppt ihn aber brutal. So, weil man denkt, jetzt läuft er vielleicht auf die Straße. Also es ist doch wirre, oder?
Also Schleppleinentraining ist sicherlich ein wichtiges...
Das ist eigentlich eine Technik?
Das ist eine Technik.
Aha, da habe ich was
nicht mitgekriegt. Und jetzt muss man wirklich dazu sagen, die Frage wäre am Bebelplatz auf der Straße, warum darum, der Hund sollte dort vielleicht doch allgemein besser angeleint sein.
Ja.
Es besteht in Kassel Leinenpflicht auch.
Ja.
Insofern ist das nicht nötig. Aber ich bin in Feld, Wald und Flur unterwegs, unerwünschtes Jagdverhalten. Ich möchte, dass mein Hund lernt, auf den Wegen zu bleiben und nicht rechts und links abzutriften. Schleppleine dran. Ich mache eine Schleppleine ans Geschirr, damit es nicht diesen Ruck auf Hals,
auf den Hals gibt,
und dann auch Wirbelsäule und so weiter. Mhm. Das sind dann eben immer die unterschiedlichen Trainingsmethoden, aber Schleppleine ein wichtiges Thema. Das heißt, mein Hund hat ein Signal gelernt, nämlich Halt oder zurück auf den Weg oder zu mir. Und er reagiert nicht. Um dann die Distanz, weil der Hund ja so viel schneller ist wie wir, kontrollieren zu können, hängt dann eine 5 Meter, 10 Meter Leine an meinem Hund, wo ich die Distanz eben doch noch kontrollieren kann. Und er somit auf Dauer zu einem Hund werden kann, der ganz ohne Leine läuft.
Ach, herzlichen Dank. Ich dachte, ich wäre jetzt einem ganz brutalen Überfall auf der Spur gewesen, aber es ist tatsächlich eine Technik. Ja.
Und das Schleppleinentraining.
Kannte ich nicht. Also, weil sie war so irre lang und sie war so signalrot. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wie viel Leinen muss diese Frau waschen? Zum Beispiel war jetzt so ein Hausfrauenreflex bei mir. Ja. Aber es ist eine Technik. Naja, gut, okay. Das ist eine prima Aufklärung. Gut.
Wie lernt ein Mensch, wenn er nicht zum Therapeuten geht, was sein Hund meint? Muss ich da Bücher wälzen? Kann ich das interpretieren, das Verhalten eines Hundes
als
Mensch?
Klar kannst du das. Du hast doch Babys
gehabt. Herr Reuter.
Viele Menschen haben ein ganz gutes Gespür. Ja. Also sie sehen schon, wenn ihr Hund fröhlich ist oder wenn ihr Hund ängstlich ist. Die Feinheiten dazwischen fehlen dann manchmal einfach. Und aber insgesamt haben die meisten Menschen ein ganz gutes Gespür, wie es ihrem Hund so ungefähr geht. Über Bücher. Wer über Bücher gut lernen kann, wer es gelernt hat zu lernen, der kann natürlich aus einem Buch enorm viel Information ziehen, in kurzer Zeit. Viel mehr, als ich vielleicht in einer Unterrichtsstunde vermitteln kann, weil ja ganz andere Aspekte wieder dazukommen. Aber gerade Körpersprache gibt es super Bücher und lohnt sich absolut zusätzlich oder allgemein Bücher zu lesen über Hunde, auch über Hunde denken, wie fühlen und denken Hunde. Ansonsten sind Hunde sehr tolerant. Sehr anpassungsfähig und verzeihen den Menschen ihre meisten Fehler.
Und warum sieht Herr und Hund irgendwann ähnlich aus?
Das ist so eine Theorie.
Ich glaube, die sehen sich weniger irgendwann ähnlich, sondern man sucht sich schon von vornherein einen Hund, der mir ähnlich ist.
Ja. Wie man ja auch den Partner und die Partnerin sucht und oft sieht man die Ähnlichkeit im Gesicht.
Ach, das ist doch jetzt Unsinn. Du siehst mir überhaupt nicht ähnlich. Das ist so ein blödes also jetzt.
Das ist ein Sonderfall heute.
Ausnahmen von der Evolution gibt es natürlich auch, das habe ich auch gehört. Also Anpassung und so weiter.
Nee. Nein, ich habe tatsächlich keinen Bart. Ja.
Was reizt den Hund am Leben mit den Menschen? Wir haben schon gesagt, er wird natürlich versorgt. Er wird aber auch oft viel zu sehr unter Stress gesetzt. Warum fliehen die Hunde nicht massenhaft?
Weil es ihnen doch zu gut geht.
Es geht ihnen zu gut, das heißt, sie sind in der kapitalistischen Komfortzone.
Der Ray Coppinger, einer meiner Lieblingsgenetiker, hat gesagt, der Hund ist der größte Parasit auf der ganzen Welt.
Ja? Oh, ich mit Parasitologie kenne ich mich ein bisschen aus, aber im Ranking würde ich da jetzt, müsste ich Untersuchungen anstellen, das finde ich jetzt...
Ja, er setzt sich ins gemachte Nest, er muss nichts leisten.
Ja. Ne? Also aber er wird an der Leine rumgezerrt, also er muss dann schon
er kann das gut
eine
aushalten.
Kosten-Nutzen-Analyse schon ab und zu mal machen. Und
Was arbeitet ein Hund?
Meine Hunde arbeiten jeden Tag mit mir an meiner Arbeit. Obwohl sie schrecklich behandelt werden, manchmal von anderen Hunden, sage ich ihnen, bleib stehen, sei ruhig, du schaffst das, du bist groß und stark. Zeig ihnen, wie ruhig man sein kann. Meine Hunde müssen das jeden Tag irgendwie ertragen.
Wie viel sind's?
Ich habe zwei, Mutter und Sohn. Eigentlich bin ich eher die Einzelhundehalterin. Ich habe nur einen Schatten, sage ich immer. Zwei sind für mich verhältnismäßig viel. Es gibt auch viele, die sagen, umso mehr Hunde, umso toller. Für mich ist das nicht so. Es wird nämlich immer anstrengender. Und jeder hat seine Bedürfnisse und jeder Hund ist anders. Und meine Hunde dürfen zum Beispiel ihre... den Alltag, Sitzplatz bei Fuß, alle Grundregeln absolvieren. Sie dürfen, sie müssen nicht. Mhm. Und wenn sie gut genug mit mir im Team arbeiten, dann ist unsere Lebensgemeinschaft glücklich.
Das war ein wunderbares Schlusswort, weil wir sind leider am Ende angelangt. Wir haben nur ein einziges Lied zwischendurch geschafft.
Wow.
Da hat man gesehen, wie interessant das Thema war. Und wir verabschieden uns von der Freisprechanlage von der Manuela Zimmermann und wünschen
einen angenehmen Sonntag und Montag, ja, kann so man uns nochmal hören.
Ja, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Wiederhören.